Es ist üblich, dass ich, wenn eine Reise zurückkomme, noch kurz diesem Kreis hier Bericht gebe. Das heißt nicht von Fernreisen, sondern von Reisen im Dienste Jesu Christi. Ich hatte drei wichtige Wochen, sagt sie, in die erste Woche war in Kiel. Seit einem Dreivierteljahren ist diese Evangelisation vorbereitet. Sehen Sie, man hört so schrecklich oft in unseren Tagen den Satz, die Zeit der großen Evangelisation ist vorbei. Also meine Evangelisation in Kiel ist einfach ein Gegenbeweis. Und dann höre ich oft von den Pfarrern den Satz, ja, was kommt denn dabei raus? Dann kann ich immer nur sagen, was kommt denn bei eurer Predigt raus? Wollen Sie mir das mal vorführen? Und wenn die Evangelisation wie in Werden jetzt sehr schwer ging und wenn wir wenig gekommen sind, schreien sie alle, sieht man, Evangelisation ist vorbei. Da sage ich, ich sehe so viele halbleere Kirchen, dann ist die Zeit der Gottesdienste auch vorbei. Das ist dummes Zeug. Lieben Freunde, die Zeit der Evangelisation fängt erst richtig an. Ich denke jetzt an Jans Brüder und es bewegt uns, ob vielleicht Billy Graham eine Woche nach Essen kommt im nächsten Jahr. Und ich habe mich bereit erklärt, das vorzubereiten. In Kiel hat es in den Vorbereitungen zweimal eine Krise gegeben. Also sie hatten die Ostseehalle gewählt, die größer ist als die Grubehalle, ein fürchterliches Ding, nicht eine riesenrunde Halle. Und da gab es zweimal eine Krise. Die erste Krise war, als die merkten, das kostet schrecklich viel Geld. Denken Sie, das war für diese eine Woche schließlich ein Etat von 20.000 Mark. Nicht die Halle kostet jeden Abend 15 Mark. Nicht? Sie hatten eingesetzt 2.000 Mark für meine Jugendarbeit. Das wollten sie doch gern geben. Und dann haben die Brüder der Freikirchen von der Allianz, es hat mich so gefreut, dass sie Gott einfach in der letzten Gebetsgemeinschaft um Vergebung baten. Die haben kalte Füße gekriegt und gesagt, hinterher hängen wir mit so viel da drin, nicht? Diese teure Halle und diese Propaganda und alles, wir steigen aus. Und da ist der Propst aufgestanden. Das ist wirklich ein Wunder vor meinen Augen. Der hat gesagt, ich habe selber den größten Segen gehabt. Das ist ein früherer Militärpfarrer. Und der sagt einfach, ich bin das Leib, wie kalte Pappe, diesen lahmen Kirchenbetrieb hier. Jetzt machen wir was Besonderes. Und wenn Busch her muss, so gewissermaßen, wenn man Teufel holen muss, nicht wenn Busch her muss, also ist egal, dann so. Und Sie können sich denken, an sich war ich für ihn also schwer verdaulich. Ich sagte, am ersten Tag sagte ich, dass man so eine Arbeitsbesprechung sitzen vor mir wie ein unverdauter Brocken. Da sagt er zu mir, ja, Sie sind für mich auch ein unverdauter Brocken. Aber dieser Mann, also einfach schön, wir haben am Schluss eine Gebetskonferenz gehabt, die war herrlich einfach. Das ist mal schön, das wissen Sie, wenn so Kirchmänner auf einmal einschwenken und diesen Probst packt der Heilige Geist, er steht in dieser Sitzung, wo unsere reifen Brüder die Nerven verlieren, steht er auf und sagt, also den Auftrag haben wir jetzt, das durchzuführen, ist uns ganz klar geworden, ich bürge für 10.000 Mark. Und da sagt er mir, ehe es losging, sagte, ich frage den nach, ich habe die Geschichte gehört. Haben Sie ein Etatmittel von 10.000 Mark? Sagt er, nein, habe ich nicht. Und wenn die Kirche mich im Stich ließ, dann musste ich das von meinem Gehalt abzahlen. Aber mir war klar, dass ich jetzt hier einfach mit allem, was ich bin und habe, reinspringen muss. Und das ist eine große Art gesagt, sind Sie nicht? Und dann muss ich gleich eben sagen, nicht? Da hatten Sie, waren vorher von freien Gaben 5.000 Mark zusammengekommen. Verzeihen Sie, wenn ich es mal so erzähle, die Dinge spielen ja auch eine Rolle. Und mir war die Sorge, auch wenn das so Kollekten von 2.000, 3.000 Mark waren, aber das macht es ja nicht. Und vergesse nicht, wir am letzten Abend, wir saßen noch so im Kreis zusammen, einer reinspringt und sagt, über 6.000 Mark Kollekte am letzten Abend. Denken Sie, über 6.000 Mark Kollekte an einem Abend. Probst, sage ich, Gott hat sie nicht zustanden werden lassen. Jetzt können sie alles bezahlen, sogar die 2.000 Mark für meine Jugendarbeit. Auf die hätte ich verzichtet. Die sind heute hier eingegangen, nicht? Aber sehen Sie, das war so, das könnte ich gar nicht denken, wie das noch. Es war so herrlich, dass auch ohne das herrlich gewesen wäre. Da war das Tüpfelchen auf mich, nicht wahr? Und die zweite Krise kam, als die Brüder machten da wieder mitzögern, wenn sie keine Verpflichtung hätten. Und die zweite Krise kam, als sie plötzlich Angst kriegten. Diese Riesenhalle, Und Kiel ist eine tote Stadt. Und dann wurde ihm von überall erzählt, von Evangelisationen, die nichts gewesen waren. Und dann hatten sie eine Sitzung, wo eigentlich hieß, wir wollen abblasen. Und da ist der Universitätsprofessor Herzberg. Der saß so im Sofa, sie haben den Raum gezeigt. Wäre ein historischer Augenblick gewesen. Und wie, also eigentlich alles entschlossen war, wir blasen die Geschichte ab, wir können sowas in Kiel nicht machen. Das kann man in Stuttgart machen, da sind viele Gläubige, aber nicht in Kiel. Da sagt der Professor Herzberg, ich mache Sie darauf aufmerksam, die Losung dies Jahr heißt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und jetzt haben wir es im Glauben angefangen, wir werden ganz weggefegt als Gemeinde Jesu, wenn wir jetzt nicht im Glauben weitermachen. Und das hat er so vollmächtig gesagt, dass auf einmal alle sagten, gut, jetzt machen wir weiter. Und wenn wir kaputt gehen, dann haben wir weitergemacht. Und dann haben sie gesagt, wir müssen das unsere tun. Da haben sie einen Predigerbruder ganz freigestellt von der Landeskirchengemeinschaft. Sagt, du kriegst jetzt 4 Monate dein Gehalt von uns und machst bloß die Vorbereitung. Und dann wird das vorbereitet. Das ist, also habe ich ja gesehen, eine gute Evangelisation muss auch eine gute Vorbereitung haben. Wissen Sie, so ein Organisator. Das in allen Kinos, das jeden Tag so erscheint und immer wieder neu mein Bild, einmal dem Zeichen, nicht wahr, von ihm da und einmal Fotografie, da haben sie ganz neue, so eine lachende Fotografie, einer sagte, du siehst aus wie ein Generaldirektor, wenn die Dividende erhöht ist und überall dieselben Plakate, so auf rotem Grund reingeschrieben, es muss anders werden. Habe ich Ihnen die schöne Geschichte erzählt, ich wohnte in einem Hotel, da ist ein riesengroßer Parkplatz und am anderen Ende ist dieses Platzes diese Ostseehalle, eine riesen Glashalle und da hatten sie ein ganz riesiges Plakat angebracht, dasselbe Form, roter Grund, es muss anders werden und darunter ein breites Spruchband, in kleinerer Schrift, es spricht Pastor und dann ganz groß Wilhelm Busch und dann wieder kleiner vom Sohn so finden, bis Sohn so finden. Wenn ich nur aus meinem Hotel trat, dann sah ich da drüben, es muss anders werden, Wilhelm Busch. So spricht er. Und das, Sie lachen, aber mir war es gar nicht zum Lachen, sondern mir war es also wirklich wie ein Wort Gottes. Und ich glaube schon, dass das die eigenen Evangelisationen sind, die so anfangen, dass der Evangelist auf den Kopf gehauen kriegt, es muss anders werden, mein Lieber, sowieso. Die Halle hatte so eine Reihe Vorhänge, wissen Sie wie hier auch, dass man so einen Teil abgrenzen kann. Und wir hatten eine Todesangst vor dem ersten Abend. Ich hatte eine Pressebesprechung und die Journalisten, die waren also höchst kritisch. Der Rundfunk war da, nur hatten die zweimal im Rundfunk so 5 Minuten ein Gespräch haben können, was übertragen wurde, von dem Vorbereitungskomitee, nicht? Also unter so ein Tischgespräch da. Und es war so Rundfunk und EPD und alles, was man denken kann, war alles vertreten und die waren alle sehr kritisch. Ja, meinen Sie denn? Ach, und wenn die geahnt hätten, wie klein mein Glaube war und wie groß meine Angst war, das habe ich denen nicht auf die Nase gebunden. Und dann sagte das schließlich, ich sage, geben Sie mir von sich aus eine Chance, Sie können über mich schimpfen, aber schweigen Sie mich nicht tot. Ich bin auf die Presse angewiesen. Die Presse hat miserabel funktioniert und Gott hat es trotzdem gesegnet. Es ist etwas Merkwürdiges, das muss ich Ihnen doch sagen. Wie in katholischen Ländern, also wir sind ja halbkatholisch hier, die Presse ganz anders dazu erzogen ist, Kirche Nachrichten zu bringen. Während im evangelischen Bereich die Presse einfach der Ansicht ist, dafür gibt es ja ein Kirchenblättchen. Ne? Sind die gar nicht gewöhnt, müssen wir denen das beibieten. Und da sagte einer so lächelnd, wir können ja vielleicht Donnerstag nochmal zusammenkommen und dann sagen Sie uns mal Ihre Eindrücke von Kiel. Ich sage, ist ja nett, machen wir. Und da haben die so gedacht, wie ich dann am Donnerstag wohl so als geschlagener Mann sage, ungeheuer Gott, unsere Stadt, habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, nicht? Stattdessen lief die Sache nun völlig anders, die kam reingebraust, so eine Dame, toll aufgemacht, die eh zu Worte kommen konnte, sagte sie, hören Sie mal, was sind das eigentlich für Zeiten, wo Tausende zusammenströmen, das zu hören, was sie jeden Tag selber in der Bibel lesen können, was ist eigentlich los? Ja, sag, was ist eigentlich los? Was ist eigentlich los? Merken Sie was? Und nun war eigentlich die erste Viertelstunde, kam ich gar nicht dazu, meine Eindrücke von Kiel zu sagen, sondern sie sagten ihre Eindrücke, die waren also einfach, ja, nicht? Die waren geschmissen. nahm ich darüber, dass ebenso ungroße Scharen junger Menschen kamen. Und zwar gottloser junger Menschen. Wissen Sie, das furchtbar Aufregende ist der erste Abend. Kommen Sie, wenn man so sieht, wie so weiße Mäuse ankommen, das ist die Verkehrspolizei, nicht? Und man denkt, oh, und vielleicht kommt kein Mensch, nicht? Und dann strömt es an, nicht? Das ist so nett. Erst kommen die alten Damen, dann kommen die Frauen mittleren Alters, dann kommt so langsam die Jugend und dann kommen die Männer. Und das war so richtig zum Schießen, nicht wahr, wie das so anrückte. Und dann kommen die Halbstarken, ganz zum Schluss. Die kommen so, wenn es eigentlich anfängt. Und wir hatten nun gar nichts. Also sehen Sie, ich muss Ihnen das mal eben erklären. Ich habe mir der Presse gesagt, sehen Sie, Schwierigkeit für uns besteht darin, weil wir in einer modernen Massengesellschaft leben, müssen wir Massenversammlungen machen, wir müssen möglichst viel erreichen. Aber wir wollen es völlig anders machen wie etwa Goebbels oder Adenauer. Nicht wahr, eine politische Massenversammlung, wie Politiker werden wir es auch so machen, in einer politischen Massenversammlung ist der Clou ja, dass eine Atmosphäre erzeugt wird, jeder der Einzelne aufhört zu denken und mitgenommen wird, dem gebe ich die Stimme. Verstehen Sie? Das ist der Sinn einer politischen Massenversammlung, dass ein Flut im entsteht, das schließlich einfach alle mitnimmt. Bei einer christlichen Massenversammlung wäre das Erschrecklichste, was passieren könnte, eine Flutung, das alle mitnimmt. Sondern Christ wird man durch Buße und große Ernüchterung. Und darum ist das genau das Gegenteil, wenn wir eine Massenversammlung machen, wir wollen so nüchtern wie möglich in den Einzelnen offen. Den Einzelnen vor Gott stellen. Ich sage, hier liegt das Problem, habe ich der Presse erklärt, einer christlichen Massenversammlung. Darum verzichte ich auf den Chor, auf alles. Posaunenchor, wir singen ein Lied und dann wird geredet und sonst nichts. Um die ganze Nüchternheit herbeizuführen, dass der Einzelne vor Gott gestellt werden kann. Das kann ich natürlich nicht machen, das kann Gott tun. Aber sehen Sie, es war unheimlich am letzten Abend, da war es so überfüllt, dass die Polizei mal schließen wollte. Das kann man nicht sagen, wie viele Menschen das sind, weil das nicht Plätze sind wie bei uns in der Krugehalle. Da hat jeder seinen Bank, seinen Stuhl. Sondern da sind bloß eine Manegestühle und im Übrigen Bänke, ganz hoch rauf und oben so ein Rundgang, wo man stehen kann. Und die Polizei hat immer von dem Glaskasten runter. Die Gänge müssen freigemacht werden, die Treppen darf niemand stehen, wir räumen die Gänge. Das habe ich wieder von meinem Mikrofon, vom Podium aus. Bitte, liebe Leute, in jede Bank gehen noch zwei Leute. Hau ruck, geh doch rein, das fliegt doch raus, nicht? Und dann sitzt jeder Bank wieder zwei mehr und auf einmal sind sie wieder alle weg, nicht? Was da drin sitzt, kann man gar nicht sagen. Aber während ich da sprach, im letzten Abend, es war ein bisschen ungeschickt, das Podium war immer, das wollten die Partout-Beleuchter, sehr stark beleuchtet, stärker als das Volk, dass ich also nur wenig sah, verstehen Sie, immer nur die ersten Leute, und einfach nur so eine Wolke von Menschen um mich sah. Und Moment, auf einmal mitten im zwar am letzten Abend bin ich erschrocken. Ich war so von meiner Botschaft selber gepackt, dass ich gar keinen Menschen mehr sah. Aber ich denke, ja, totenstill. Ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir momentan haben. Ist ja totenstill hier. Im Moment erschrak ich. Ich muss mich darauf besinnen, das sind ja so mindestens 8000 Menschen. Und man hört nicht den Stecken. Verstehen Sie? Und da wurde ich fröhlich. Ich dachte, das geschieht, da stehen jetzt Menschen vor Gott. Und wir hatten uns sehr beschäftigt mit der Nacharbeit. Was soll da werden mit der Nacharbeit? Ich sagte, wir sagen einfach mal, die Leute sollen zurückbleiben, wer Fragen hat und wer ernst machen will. Also ein wenig anders wie die Jansbrüder, lassen ja während der Versammlung nach vorne kommen. Wir sagen einfach, bleibt zurück, wer Fragen hat oder wer ernst machen will sonst was. Und wir sagten, sie bleibt in Kiel, niemand. Und dann blieben am ersten Abend 300 zurück. Und das gingen 500, 600 schließlich. Und wir haben nicht gebracht, die sich bekehren wollen, sondern die fragen wollen, die ernst machen wollen, die Gespräch wollen. Dann hatte ich ein Heer von Seelsorgern, die sich auf die Leute stürzten. Und ich hatte 15 Studenten, eine Freude, 15 Studenten aller Fakultäten und von allen Universitäten. Die sind morgens um 5 Uhr die Werftnamen eingeladen. Die sind hintereinander her über den Rummelplatz mit Plakaten und haben eingeladen. Das steht noch doll, ne? Und die nahmen sich nun immer so ein Grüppchen Jugendlicher und fingen Gespräche an. Eine halbe Stunde später war in der Halle, in der Riesenhalle, überall Gruppen und Sprachen. Und wenn das Gespräch zur Diskussion wurde, sagten sie, komm, du kannst jetzt gehen, machen wir mal weiter, und nahmen die seelsorglichen Fälle. Es ist toll gearbeitet worden. Die haben bis in die Nacht hinein oft gesessen, mit zwei, dreien noch, während ich längst zu meiner Telljährigen war. Ich muss Ihnen zum Schluss noch eine hübsche Geschichte erzählen. Wissen Sie, wenn ich auf Reisen bin, da darf der Teufel mich auch aufregen, mit kleinen Dingen. Es springt durch alle Knöpfe ab, die ich habe. Da kann meine Frau, das gehört dazu, reißen vorher dran. Am ersten Augenblick auspacken. Klack, klack, klack. Wissen Sie, es springt ab. Ich brauche jedes Mal im Hotel ein Fräulein, die engagiere ich mir gleich am Anfang, sage, Fräulein, der Teufel reißt mir die Knöpfe ab. Wollen Sie mich annehmen? Und dann, das passiert hier, letztes Mal in Oslo, diesmal wieder, ich habe einen guten Remington-Rasierapparat. Einmal so kaputt. Ach, nee. Wissen Sie, nur sitzen, Sie brauchen das Ding doch nicht. Und das gehe ich in die Stadt. Gewöhnlich, wenn das repariert werden soll, wird es eingeschickt. Nicht, muss dann eingeschickt werden. Ich gehe also in die Stadt und frage so einen Postkerl, sagen Sie, wo ist denn hier so ein Elektrohaus? Da sagt er, ja, da vorne ist so ein Fernsehgeschäft. Versuchen Sie es mal da. Groß, Fernsehgeschäft, ein eleganter Herr kommt auf mich zu. Ich sage, ich wollte nur einen Rat, ich wollte von Ihnen nichts. Sehen Sie, ich habe da einen Rasierapparat, der ist kaputt und... Herr Pfarrer Busch, geben Sie mal her. Er sagt, kennen wir uns? Sagt er, ich bin immer mit meiner Frau hier in Vorträgen gewesen. Das war vielleicht am Morgen des vierten Tages. Aber jetzt gehen wir nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nein. Warum? Gestern Abend musste meine Frau und ich da oben auf Olymp stehen. Das halten wir nicht aus. Ja, das kennen Sie den Platz mehr? Nein, da kennen Sie den. Ich sage, passen Sie mal auf. Haben Sie eine Werkstatt? Ja. Wenn Sie mein Rasierapparat bis 5 Uhr gemacht haben, dann verschaffe ich Ihnen vorne in der prominenten Bank und Ihrer Frau einen tadellosen Platz heute Abend. Kommen Sie. Sagt er, gilt das? Sag ich, gilt. Kann ich noch jemand mitbringen? Ich sage, so viele Leute Sie mitbringen wollen, aber der Apparat muss vorher fertig sein. Na, das um 5 gehe ich hin, Apparat ist fertig, was der Busch, gilt das? Ja, es gilt. Nun waren da strenge Ordner, sieht ihr so die Bank, da war der Bischof und Rechter der Universität und so Typen kamen da an bei so einer großen Sache. Die hielten das immer streng frei. Ich sah dem Ordner, komm mal her, Mensch. Also da kommt ein Herr sowieso, vielleicht mit Frauen und Anhang, der muss also um die Plätze kriegen hier. Wie heißt das sowieso? Ja, gut, werden wir sagen. Als erstes kommt ein Fräulein, seine Sekretärin. Macht Patrouille, ob das wahr ist, dass er vorne Plätze frei sind. Der Ordner sagt, jawohl. Und dann rückt er an. Er mit seiner Frau und noch eine bekannte Familie. Und es war zu nett, wie die nur ganz vorne Platz nahmen, nicht wahr? Und ich hatte so im Lichtschein und konnte noch richtig los evangelisieren. Und da, wie ich das hinterher dem Oberordner erzählte, sagte, ach, wie schön, Pastor Busch, das ist so ein gottloser Mann. Das ist so ein gottloser Mann. Und der kommt mit seinen Freunden. Haben Sie nicht noch mehr Rasierapparate? Ja, ich muss schließen. Sehen Sie, ich habe Ihnen nicht davon gesagt, welche Angst man aussteht. Ersten Tag, gut, nun kommen 5.000, aber nun kommt die Angst des zweiten Tages. Wenn es am, sehen Sie, wenn das nun langweilig war, dann geht's zurück. Der zweite Tag, das ist die Angst. Ich habe Stunden gehabt, wo ich auf meinem Bett im Hotelzimmer lag und nicht mehr wagte aufzustehen vor Angst. Es wurde 7 Uhr, um 8 soll es anfangen. Ich denke, was passiert ist, wenn ich einfach nicht runtergehe? Ich kann es nicht. Ich habe keinen Mut, ich habe keine Kraft, ich habe keine Vollmacht. Alle meine Sünden nehmen mir der Teufel vor. Oder geht man durch Höllen durch, da können Sie gar nicht genug Mitleid haben, so einen armen Evangelisten, durch welche Tiefen er da geht. Und dann rafft man sich auf und dann steht man auf dem Podium und alles ist weggeflogen. Man weiß, nicht eine Massenversammlung, lauter einzelne arme Sünder, da ist eine Offiziersschule. Ach ja. Eine Offiziersschule, der Kommandeur hat denen gesagt, also von, wo kommen die ja, von Rendsburg oder was, ihr dürft den Montag im Omnibus dahin fahren und Freitag noch einmal. Und dann sind Montag da gewesen und dann haben sie den Kommandeur gefragt, dürfen wir Dienstag wieder? Und dann kamen diese Burschen, die kamen so diszipliniert rein, so junge Burschen, nicht? Wissen, da kommt nachher im Gespräch einer, ich muss mit ihnen sprechen, hinter ihnen sitzen 150 junge Offiziersanwärter. Nun und? Ja, ich sage, da freue ich mich auch drüber, Mensch. Da freue ich mich auch drüber. Wie kann ein Christsoldat sein? Ich sage, das steht jetzt hier im Moment nicht zur Diskussion. Nicht zunächst bin ich froh, dass diese jungen Kerls da sind und von Jesus hören. Es ist heute nichts, was nicht problematisch werden könnte. Aber wissen Sie, dass einmal solche Burschen, solche gottlosen Burschen sagen, Mensch, wir müssen morgen wieder hin, das geht uns an. dass der Ruf Jesu aktuell werden kann, da kann man gar nicht dankbar genug sein. Auch wie ich der Abreiz. Am letzten Abend, wir trafen uns alle noch. Und der Propst sagte, wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Und die Buße der von allen ein. Und der Dank, das war unbeschreiblich, das noch wieder erleben. Wissen Sie, wie Luther nach dem Reiter von Worms, ich bin hindurch, so.